Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch heute wieder mein Kumpel
Patrick. Servus!
Patrick, du siehst total fertig aus.
Was? Danke.
Ist nicht negativ gemeint, es ist mir nur aufgefallen.
Die Nacht war lang, ja. Es ist die zweite Nacht im Februar, das heißt eins nur, es war Super Bowl.
Okay, Super Bowl. Da hätten wir ja eigentlich schon zahlreiche Filme hernehmen können, die mit dem Thema Football zu tun hätten.
Kommen bestimmt noch. Es gibt ja an jeden verdammten Sonntag ein Klassiker.
Dann Spiel auf Bewährung mit The Rock und ein Exhibit war es noch. Remember the Titans mit dem Denzel Washington.
Auch super. Ich freue mich auf dieses Jahr, was von Prime produziert wird mit deinem Lieblingsschauspieler Madden.
Ja, stimmt. Nicolas Cage in und Madden. Christian Bale. Dann gab es ja noch diese komplette Mean Machine-Reihe. Ursprünglich mit Burt Reynolds ging es dann über Soccer mit Jason Statham und Vinnie Jones nach England.
Auch schon mal erwähnt, ja.
Ganz genau. Und dann im Endeffekt nochmal mit Adam Sandler auch wieder Spiel auf Bewährung.
Ja.
Deswegen sage ich, also Football-Filme haben wir, glaube ich, mehr als genug. Aber wir können das ja dann vielleicht für nächstes Jahr anpeilen.
Ja, dieses Jahr.
Mal schauen, vielleicht haben wir gleich die nächste Folge eine reine Sportfolge, in dem wir dann...
Aber ich muss dazu sagen, ich bin echt enttäuscht gewesen, weil normalerweise ist ja der Super Bowl dafür prädestiniert, dass gute Trailer kommen, aber heute Nacht...
Ja gut, da muss ich ganz dazu sagen, ich habe Super Bowl bisher noch nie verfolgt.
Haben wir ja im Vorfeld schon drüber unterhalten, aber normal ist ja der Super Bowl dafür prädestiniert, dass neue Filme angepriesen und da zum ersten Mal geteasert werden. Das einzige war Minions, jetzt der neue Minions and Monsters, der im Sommer jetzt kommt, zum ersten Mal gezeigt wurde.
Okay, da habe ich zum Beispiel noch nicht einmal was davon gehört. Also,
haben
was
sie
das
bis,
angeht.
Bis da unter Verschluss gelassen, ja, das war echt cool. Aber sonst. Es ist der neue Supergirl-Trailer gekommen, der echt enttäuschend gewesen ist.
Ja, es ist auch klar. Also ganz ehrlich.
Mandalorian and the Grogu, endlich ein langer Trailer.
Ja, den haben wir im Kino gesehen, als wir uns Primate angeschaut haben. Das habe ich ja auch letzte Woche erwähnt.
Ich bin Mandalorian-Fan. Ich mag wirklich die ersten zwei Staffeln. Sind echt gut gelungen, was man unter gelungen
verstehen kann.
Danke. Aber sonst, der Rest, wo das gekommen ist, wo ich mir nur gedacht habe, so echt schade. Ich war auch in der Vermutung, dass zum ersten Mal ein Dr. Doom offizieller Trailer kommt, war aber auch nichts.
Oder du meinst halt Doomsday.
Doomsday, ja.
Ja, gut, aber ich sage, ich glaube, da war irgendwie im Vorfeld schon mal irgendwie was. Aber was ich so verfolgen konnte, war der Arnold Schwarzenegger Werbespot.
Der war cool, ja.
Der war richtig witzig, dass er alles komplett falsch ausspricht. Neighbor und get to the chopper.
Halt extra in seinem österreichischen Dialekt. Und dann
genau,
noch
dass man da so ein bisschen drauf rumreitet und im Endeffekt am Ende des Clips Danny DeVito engagiert hat, der dann für ihn dieses Neighbor richtig aussprechen soll.
Ja, aber das ist echt super gewesen.
Also ich fand's amüsant. Allein schon die Tatsache, dass sich Schwarzenegger selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt.
Ja, na gut, wir schauen halt auch den Super Bowl auf Englisch.
Ah ja, okay, gut, dann ist das ja ganz was anderes. Ja, Leute, wir gehen jetzt vom Super Bowl zu unserem eigentlichen Podcast-Thema. Wir haben uns nämlich für einen Film entschieden, der seit letzter Woche Freitag wieder auf Netflix frei zum Streamen ist. Und er ist so unglaublich gut, so unglaublich unterhaltsam und auch wirklich so liebenswert.
Charmant, das ist das Wort, was mir bei diesem Film in erster Linie einfällt. Also, du merkst diesen beiden Schauspielern an, die hatten Spaß beim Dreh.
Vor allem...
Sie haben sich auch dabei verliebt.
Wollte ich gerade sagen, vor allem haben sie sich ja da erst wirklich verliebt. Wir reden von Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser mit Kurt Russell und Goldie Hawn. Und allein schon dieses Wortspiel, ein Goldfisch fällt ins Wasser mit Goldie Hawn, ist eigentlich schon unbezahlbar.
Super.
Kommen wir gleich zum Cast und Crew. Unser Regisseur für ein Goldfisch fällt ins Wasser ist Gary Marshall, der leider Gottes schon 2016 verstorben ist. Er ist bekannt für die Regiearbeiten in dem Film Nothing in Common. Sie haben nichts gemein mit Tom Hanks aus dem Jahre 1986.
Super Film.
1987 folgte dann gleich Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser. Es geht weiter mit dem 90er Überflieger Pretty Woman. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Als nächstes kam dann ein Jahr später mit Frankie und Johnny.
Der nächste Komödienfilm.
Dann hat er sich aber viel Zeit gelassen, weil zwischendrin kamen im Endeffekt nur noch Undercover Cops. Dann 1999 erst wieder Die Braut, die sich nicht traut, der, glaube ich, so eine indirekte Fortsetzung von Pretty Woman war.
Sein soll.
Oder sein sollte. Ja. Ne? Dann ging es weiter mit den Plötzlich Prinzessin 1 und 2, Liebe auf Umwegen, Valentinstag, Happy New Year und zuletzt 2016 Mother's Day.
Aber wie du so schön vorliest, das sind alles so Feel-Good-Filme einfach. Familienfilme, ja, die man zusammen mit der Familie einfach sorglos angucken kann.
Sollte, weil es sind ja tatsächlich Filme, die in meiner Sicht auch wirklich das Prädikat wertvoll, wenn nicht sogar besonders wertvoll verdient haben, weil sie einfach noch zu einer Zeit gedreht wurden, in denen es nicht irgendwie um eine Agenda ging, um irgendwelche, sag ich mal, Produktplatzierungen, um irgendwelche Marketingstrategien, sondern einfach nur um Geschichten.
Man möchte dir als Zuschauer einfach eine schöne Feel-Good-Film erzählen, dass du dich damit hineinfügen kannst.
Genau, das hat er auch wirklich gemacht, der Gary Marshall. Also mit all seinen Filmen hat er einem ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Du bist aus dem Film rausgekommen, wenn du damals im Kino warst, beziehungsweise hast den Film ausgemacht, ja, und sagst dir,
wow.
Wow. Und auch, ah, wie schön.
Ja.
Also du hast nicht, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Filmen, wo die
heutzutage
tatsächlich so ein Bad Ending haben, wirklich so ein, ja, so einen bitteren Beigeschmack, sondern er ist wirklich für seine Filme bekannt, die einfach ans Herz gehen und eine wohlige Stimmung verbreiten.
Super.
Zum Beispiel unser heutiges Thema, Overboard, trifft da voll ins Schwarze.
Die Faust aufs Auge.
Zu den Hauptdarstellern, Kurt Russell, brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Haben wir in unserem Podcast zu
The Thing.
Ja, The Thing und Breakdown schon einiges gehabt. Seine Partnerin, schon seit einigen Jahrzehnten jetzt, Goldie Hawn, über die haben wir dann folgedessen auch ein bisschen schon rausgehauen. Aber jetzt als eigentliche Darstellerin würde ich sogar ein bisschen tiefer gehen. Also ihre Filmkarriere dauert auch schon seit 1967 an, da sie in Good Morning World eine Fernsehserie hatte und das in den 60er Jahren.
Ja.
Gut, es waren danach einige kleine Auftritte, die wirklich nicht wirklich erwähnenswert waren. Würde mal sagen, so das allererste, wo man sie wirklich wahrgenommen hat, war im Jahre 1980 mit Schütze Benjamin.
Auch total süß.
In der sogar auch ein Wesley Snipes einen kleinen Gastauftritt hatte.
Cameo-Auftritte, ja, wollte ich gerade sagen.
Danach ging es weiter, war eigentlich Schlag auf Schlag, mit ebenso, fast wie in alten Zeiten, an der Seite von Charles Grodin und Chevy Chase.
Was ich noch sagen wollte, war vorher, bevor Overboard, American Wildcats.
War der davor?
86, ja. Weil ich Football ja liebe, kenne ich den auch.
Ja, ja, aber du sagst es, 1986 und Schütze Benjamin war ja 1980. Nein,
vor Overboard.
Ach so, vor Overboard, das habe ich jetzt falsch verstanden.
Und was wir erst letztens angeschaut haben, ich und meine Frau, ein Vogel auf dem Drahtseil. Unvergessen.
Sensationell.
Super.
Ich meine, so dieses Zusammenspiel mit Mel Gibson.
Genauso wie jetzt zu dem Film, den wir heute präsentieren. Aber da ist es ebenso dieses Wortgefecht, was er sich da hin und her, dieses Verliebtsein. Es ist immer noch da, aber sie traut. Super.
Also da stimmt halt auch wirklich die Chemie. Und
ja,
man merkt es, ich würde mal sagen, damals noch viel, viel besser als heute, weil man da wirklich Wert drauf gelegt hat. Wenn eine Filmkonstellation oder eine Darstellerkonstellation mit den Hauptdarstellern nicht gepasst hat, dann hat man das dem Film sofort angemerkt.
Man hat so lange gesucht, bis es dann passt.
Und genau,
das hat man zum Beispiel, was wir auch schon im Podcast erwähnt hatten, wie in Zurück in die Zukunft. Weil man,
ja,
man hat eigentlich seinen Hauptdarsteller gefunden, hat aber lange gemerkt, das ist es nicht.
Ja.
Und somit muss ich aber austauschen. Heutzutage, man quetscht ihn einfach rein. Und das ist das Schade.
Genau. Sei es jetzt darum, weil sich dieser, ich sage jetzt mal vorsichtig, einfach mal dieser Sportler, dieser Musiker selber eingekauft hat, beziehungsweise ihn sein Management da irgendwie reingepresst hat.
Ziert hat, ja.
Völlig gleich, was der für eine Auswirkung auf den Film hat. Da geht es halt auch wieder nur um die verdammte Kohle.
Ja, natürlich.
Man hat uns so viel Geld bezahlt, dass der da reingepackt wird. Bestes Beispiel ist einfach Neymar Jr. im letzten XXX-Teil. Der hat für den Film einen Wert von 0,0, aber er ist halt so extrem populär, so extrem wichtig für den Sport, dass man in den Film auch gleich mit reinpressen musste. Ich sage ja, das wirkt tatsächlich nur so wie ein Werbevideo für Neymar Jr., weil er seinen Ruf angeschlagen ist mit seinem schlechten Schwalbenschauspiel, wo er da ja praktiziert hat, ja, wo selbst seine Teamkollegen gesagt haben, Junge, lass den Scheiß, du blamierst uns vor aller Welt. Um ihn da vielleicht wieder ein bisschen zu rehabilitieren, hat man da halt einfach reingepresst.
Zurück zum Film.
Genau, Goldie Hawn hat dann noch mit House Sitter 1992 an der Seite von Steve Martin einen umwerfenden Familienfilm hingelegt.
Aber nicht so gut. Also mein persönlicher Lieblingsfilm, außer Overboard. Overboard hat einen eigenen Stellenwert für mich bei ihr. Aber ihr persönlichster Film, weil ich es gerade sehe, ist Der Tod steht dir gut. Mit Bruce Willis, Meryl Streep. Super.
Und wir hatten auch zu diesem Film schon einen eigenen Podcast.
Ja.
Wobei wir da, glaube ich, auch gar nicht so arg auf Goldie Hawn eingegangen sind. Sie ist nach wie vor noch mit Kurt Russell zusammen, hat sogar 2018 und 2020 mit ihm die Christmas Chronicles Teil 1 und Teil 2
zusammen gemacht, ja. Sind seit 1987 sogar zusammen.
Ja,
haben sich beiden von ihren Partnern damals getrennt.
Stimmt, ja. Und man merkt also auch 1987, es ist das Jahr von Overboard. Und wie im Film haben sie sich wahrscheinlich auch im tatsächlichen Leben ineinander verliebt.
Ja, es ist wirklich so.
Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, die beiden passen auch richtig gut zusammen.
Die sind immer noch glücklich zusammen, muss man auch so sagen. Wenn man sie auf der Straße, Paparazzi sie erwischen, sie faken nichts, sie halten Händchen, sind glücklich damit, dass sie nicht verheiratet sind.
Ja, und ich meine, man muss ja heutzutage auch nicht mehr verheiratet sein.
Nein.
Aus dieser Beziehung heraus entstand ja sogar ihre gemeinsame Tochter Kate Hudson.
Natürlich.
Die ja, wie wir alle wissen, ebenfalls Schauspielerin ist. In der Zwischenzeit leider nicht mehr so gefragt, wie es noch vor
ein paar Jahren
war. Hat sie ja doch an der Seite von Matthew McConaughey schon das eine oder andere Mal gespielt. Umwerfend gespielt.
Hat super ikonische Rollen auch gemacht.
Ja, Sahara. Das super. War auch ein geiler Film. Oder Wie werde ich ihn los in 10 Tagen?
Super Film.
Fantastisch. Also ja, auch diese Dame hat einiges an Schauspieltalent. Aber klar, wer zwei solche großen Schauspieleltern hat wie Kurt Russell und Goldie Hawn, ja, sollte man meinen, der kann ja eigentlich nur gut sein.
Sollte man meinen. Aber du hast einen Film bei ihr vergessen, weil ich gerade auch hier sehe, Der verbotene Schlüssel. Grüße gehen raus an Alex.
Okay, was hat es damit auf sich mit Alex und dem geheimen Schlüssel?
Sie mir letztens nämlich erzählt, dass es einer ihrer Lieblingshorrorfilme ist. Da habe ich gerade nämlich an sie jetzt gedacht. Deine Schwester, genau.
Ah, meine Schwester. Ja, du musst schon dazu sagen, meine Schwester.
Ja. Nein, nicht du. Ich kenne sonst keine Alex, tut mir leid.
Das weiß doch ich nicht, wie viele Alex du kennst.
Meine Frau hört den Podcast, Moment.
Ja, aber Alex könnte ja auch Mann sein. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, so wie jetzt zum Beispiel Daniel, ja?
Ja, den
natürlich, du ja auch schon öfter mal gegrüßt hast.
Ja, natürlich, aber weil wir uns letztens unterhalten hatten, deine Schwester und ich, und sie hat gesagt, es geht nichts über den verbotenen Schlüssel. Und ich habe gerade in der Filmhistorie gesehen, der ist auch ja mit ihr, da war sie noch blutjung in dem Sinne, wo sie Anfangstage hatte, aber trotzdem ein super Horror.
Ja, aber auch da können wir ja vielleicht mal einen extra Podcast machen, aber Leute, wir wollen ja nicht zu viele Horror-Stories hier ausgraben, wir wollen ja kein reiner Horror-Podcast werden, sondern wir wollen ja
Schmuckstücke, Independent-Filme, Kredenzen, die ihr vielleicht nie so auf dem Schirm hättet.
Vor allem, wir wollen ja auch abwechslungsreich sein.
Und somit haben wir uns ja für Overboard ein Goldfisch fällt ins Wasser entschieden.
Ja, also wir haben jetzt eigentlich schon die wichtigsten Darsteller haben wir rausgesucht. Aber zwei Darsteller würde ich noch nicht unerwähnt lassen, nämlich einmal unseren unglaublich bekannten und von uns beiden auch sehr wertgeschätzten Roddy McDowall. Er hat in der Originalreihe von Planet der Affen den Cornelius gespielt.
Ja, stimmt.
Unter anderem auch zu der Vampirreihe, die wir in unserem Podcast schon hatten, Fright Night, den Vampirjäger Peter Vincent.
Ja.
Als nächstes haben wir Edward Herrmann. Er spielt in Overboard den Grant Staten, den dritten, den Verlobten oder sogar den Ehemann von Goldie Hawn.
Ja.
Er war der Original-Vampir, der große Obervampir in unserem auch schon wieder von uns behandelten Podcast The Lost Boys.
Ebenso mein Freund, der Zombie, spielt ja auch.
Ja gut, den habe ich leider noch nicht gesehen.
Aber ich weiß, welchen Film du mit ihm gesehen hast. Richie Rich zum Beispiel sollte dir auch ein Begriff sein.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber du siehst, wir picken uns ja nicht unbedingt Filme raus, weil wir sagen, wir möchten immer die gleichen Darsteller haben. Aber es läuft ja unglaublich viel teilweise mit unserem Podcast Hand in Hand. Kurt Russell war jetzt schon in mehreren Podcasts.
Weil sie einfach begnadete Schauspieler sind und halt in ikonischen Filmen einfach da.
Natürlich, aber du siehst ja auch ein Edward Herrmann in The Lost Boys, die wir durchgenommen hatten. Roddy McDowall, genau das Gleiche.
Da habe ich jetzt das Mediabook noch Gott sei Dank zu einem vernünftigen Preis ergattern können.
Zu Fright Night.
The Lost Boys. Das ist letztes Jahr als Mediabook rausgekommen.
Ach, das 4K? Mm. Oh, geil.
Und normalerweise ist es schon über 50.
Mit dem Cover, wo die unter der Brücke hängen, oder?
Nein, du siehst ihn von der Seite mit der Sonnenbrille und in der Sonnenbrille ist das Bild, was du gerade gesagt hast.
Alter, das kenne ich ja noch gar nicht.
Das ist Mediabook, ja. Und das gibt es inzwischen nur noch für 50 Euro und aufwärts. Und ich habe es bei deinem Lieblingsdealer noch bestellen können.
Halt's Maul.
Für knapp 20 Euro.
Ja, okay. Also dann hast du wahrscheinlich mehr Glück gehabt, auch mit dem Mediabook zu Der Weiße Hai, als genau ich bei meinem bestellt. Lieblingsdealer hatte, weil die haben mich ja verarscht ohne Ende.
Da habe ich nämlich am Freitag rumgestöbert, nachdem ja Super Bowl Prozente war. Also 90% gab es geschenkt. Dann habe ich es gefunden.
Okay. Ja, Respekt. Mein Neid gehört dir. Gut. Machen wir jetzt weiter mit unserem Overboard. Er ist mit 108 Minuten eine relativ passable Lauflänge.
Ja.
Auch sehr gut ist die FSK ab 12. Wobei ich aber sage, man hätte ihn vielleicht sogar mit einer FSK 6 durchwinken können.
Ja, es sind ein paar Anspielungen, die halt nicht ganz...
Ja, wobei ich jetzt aber ganz ehrlich sagen muss, ich habe mir mit meinem Junior jetzt über die letzten beiden Wochenenden den Hobbit und die Herr der Ringe Filme angeguckt.
Oha.
Und die laufen alle ab 12, wo ich sage, da geht's ein bisschen heftiger zu als bei Overboard. Ne? Also da muss jemand mir so die Frage stellen, wo setze ich an, wo lasse ich es bleiben? Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, mit einer FSK 6 hätte man den Overboard auch durchwinken können.
Natürlich.
Ich weiß jetzt nur nicht, was die Beweggründe dafür waren. Vielleicht die Tatsache, dass gelogen wird. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich tragisch.
Naja, die Sprüche zum Beispiel der Kinder über die Mama.
Ja, aber wenn ich überlege, wie viele Filme gehen dann mit einer FSK 6 durch und sind vielleicht sogar noch ein bisschen wilder.
Waren andere Prüfer.
Du sagst, es waren andere Zeiten damals. Gut, wir gehen über zur Handlung von Overboard. Ein Goldfisch fällt ins Wasser. Wir lernen Kurt Russell als Dean Prophet kennen. Er verdient sich seine Brötchen als Tischler, als Schreiner in einem kleinen Küstendörfle, so in so einer kleinen Städtchen Fischerstadt.
An der Nordküste Amerikas.
Er wird auf eine Luxusjacht, eine extrem große Luxusjacht, bestellt, um dort einen Kleiderschrank, Schuhschrank zu entwerfen für die extrem arrogante, hochnäsige, zickige und geldverwöhnte Joanna.
Die ein sinnentleertes Leben eigentlich führt.
Genau, für die soll er einen Schuhschrank entwerfen. Und du hörst es schon, wenn er ankommt an dieser Yacht, wie Joanna und ihr Lebensgefährte, man erfährt nie wirklich, ist es der Ehemann, ich glaube, der Verlobte ist es. Aber wir nennen es einfach mal ganz grob runtergebrochen Lebensgefährte. Wie die schon miteinander sprechen, ist erst einmal total abwertend, weil keiner wirklich viel voneinander hält, weil beide gefühlt voneinander total gelangweilt sind. Und man hört richtig raus, es sind so diese typischen Snobs, wirklich so Milliardäre, die nur noch ihresgleichen als menschlich erachten. Und alles, was weniger als, sag ich mal, vielleicht jetzt 100 Millionen oder eine Milliarde Dollar besitzt, ist einfach kein menschliches Wesen. Und genau so behandelt sie Dean Prophet als Untertan, als Bediensteten.
Der transparierende Affe.
Wie sie sagt, dieser transparierende Affe. Und das ist ein weiterer Pluspunkt bei diesem Film. Allein schon
Dialoge.
Die Dialoge,
super.
Die Wortwahl ist sensationell
auf
gut.
Auf den Punkt.
Auf den Punkt gebracht. Ja. Und allein schon, ich meine, gut, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor. Das findet mein Bruder nämlich so extrem geil. Grüße an dich, Max. Wie sie in dieser Irrenanstalt dann schon zu dem anderen, der diese Dominosteinchen in den Mund nimmt, frisst die Steine auf. Das ist so gut gemacht.
Super.
Aber wir greifen da jetzt schon wieder viel zu weit vor.
Auf jeden Fall soll er ihr einen Schuhschrank entwerfen für ihre zahlreichen Schuhe, die sie im Schiff hat. Dies tut er ja auch, aber mit dem falschen Holz.
Nicht nur mit dem falschen Holz, sondern auch ganz weit von ihrer Vorstellung entfernt, wie das auszusehen hat. Weil er hat sich ein bisschen was ausgedacht, nämlich so einen kleinen Kniff. Nämlich über eine kleine Kurbel fährt nämlich dieser Schuhschrank nach außen auf. Also er teilt sich in der Mitte. Die beiden Fächer fahren dann nach hinten weg. Und von hinten kommt das zweite, genau diese zweite Reihe an Schuhregal raus, finde ich richtig,
super.
Richtig geil. Also ganz ehrlich, ich hatte auch schon mal, Moment, lass mich kurz überschlagen. Zu meiner Michael Jordan-Zeit oder überhaupt Basketball-Zeit, da hatte ich auch als Mann weit über 30 Paar Schuhe.
Oha.
Und das ist wirklich, ja, sehr dekadent. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich hätte es richtig geil gefunden, wenn ich so einen Schuhschrank hätte, wo ich im Endeffekt bloß zwei Reihen Schuhe zu sehen hätte und durch eine kleine Kurbel, wäre das nach hinten gerutscht und die andere Hälfte wäre nach vorne gerückt. Ich hätte es sensationell gefunden. Joanna sieht das ein bisschen anders, also möchte sie auch diesen Preis dafür nicht bezahlen. Was macht sie? Sie schmeißt Dean Prophet samt seinem Werkzeugkasten
über Bord und fährt los.
Aber nicht nur wörtlich, sondern buchstäblich schmeißt sie ihn über Bord und er ist natürlich pisst, also richtig. Er sagt sogar, das wird sie ihm bezahlen. Und ja, wie das Schicksal auch so will, kleine Sünden straft Gott gleich, passiert es in der Nacht. Joanna hat, glaube ich, ihren Ohrring verloren.
Ehering.
Den Ehering, genau. Den Ehering an Deck dieser Luxusjacht vergessen oder verloren.
Sein? Ist es Beiler Seegang?
Und sie geht über Bord. Und dabei haben wir dann schon die Thematik, ein Goldfisch fällt ins Wasser. Sie landet im Ozean.
Auch hier ist der, oh, meine Haare werden nass.
Super.
Grand.
Sie landet dann wirklich im Ozean, wird von einem kleinen
Kutter,
so einem Fischkutter.
Das ist auch super. Wir haben hier einen singenden Müllmann.
Die Nachrichtensprecherin.
Ja, ne? Und dann wurde es Goldie Horn über die Haare. Sind das ihre Haare? Was ist das?
Die Perücke ist ja grässlich. Aber auch immer mit dieser dekadenten Art. Super. Diese Perücke ist ja scheußlich.
Richtig geil. Das Schauspiel ist sensationell.
Und da hat sich auch wieder bewahrheitet oder auch wirklich gezeigt, dass sie ein schauspielerisches Talent hat. Zum einen diese extrem gelangweilte von ihrem, sag ich mal, milliardenschweren Leben, der alles nachgetragen wird, dieser Snob.
Gesättigt.
Ja. Und dann auch mit dieser Aussprache. Es ist alles viel zu wenig und alles viel zu schlecht. Und dann Super. Diese schon fast hysterische, normale und dann unter Umständen auch, wie soll ich sagen, wie so eine Bärenmutter, die dann auch für ihre Kinder und für den Ehemann einsteht, gerade Schlagwort Schule, dass sie da auch diese Rolle beherrscht. Also sie hat ja im Endeffekt zwei Rollen in einem Film gespielt.
Das ist aber echt genial. Wie soll es auch anders sein? Sie wird gerettet durch einen Fischkutter, kommt natürlich wieder in dieses Städtchen, in eine
psychiatrische
Anstalt, weil da das Krankenhaus auch ist in dem Sinne, aber wird dann in die Psychiatrie eingeliefert, nennen wir es mal so.
Ja, weil sie hat auch Amnesie, das müssen wir dazu sagen. Sie hat
sie
Amnesie.
Sie weiß nicht, wer sie ist.
Genau, sie
natürlich
weiß nicht.
Natürlich habe ich einen Namen.
Aber ich weiß ihn gerade nicht.
Super.
Und da sieht Dean Prophet seine große Chance gekommen.
Als er sie im Fernsehen dann sieht bei diesen
genau.
Familienkanal, nenne ich es jetzt mal.
Was, ja, es ist, glaube ich, so ein ortsansässiger Kanal, wie es jetzt zum
von
Beispiel
von der Familie
bei,
gemacht wird.
Genau, und da sieht er sie, weil drüber berichtet wird und es kommt ihm wirklich wie so ein Geistesblitz. Was hat er jetzt zu tun? Er organisiert sich kurzerhand anhand dieser, ja, wie soll ich sagen?
Heutzutage würde man Screenshots sagen.
Genau, heutzutage wären Screenshots, aber
damals
waren es einfach.
Ich weiß nicht, wie er es damals gemacht hatte.
Ich will nicht sagen Beweisfotos, sondern diese Aufnahmen, die halt auch das Krankenhaus gemacht hat oder die Polizei gemacht hat.
Fahndungsfotos.
Genau, sowieso Fahndungsfotos. Bei seinem Kumpel einen, sag ich mal, neuen Lebenslauf für Joanna, die jetzt dann plötzlich Annie Prophet sein soll. Und er sagt, jawohl, das ist meine Frau, ich hole sie jetzt aus dieser Irrenanstalt ab.
Aber vorher kommt noch ihr echter Mann oder Verlobter, der...
Ja, genau, du sagst es.
Nein, ich habe diese Frau noch nie gesehen.
Und er sieht, also
seine Chance
beide
gekommen.
Männer sehen da ihre Chancen gekommen. Der eine, der sich diese Frau angelt, aber nicht, weil er sagt, ich liebe sie so über alle Maßen, sondern weil er sagt, diese, ich weiß nicht, wie viel $1,000 es waren, wird sie jetzt bei mir zu Hause abarbeiten.
Und der andere führt sein Leben im Saus und Braus alleine.
Genau, er sieht seine Chance gekommen, seine nervige Partnerin loszuwerden. Er sagt, nein, die kenne ich überhaupt nicht, habe ich noch nie gesehen und schippert wieder mit seinem Luxuskahn ab, feiert mit den heißesten Weibern, Partys ohne Ende, vertröstet seine Schwiegermutter bzw. angehende Schwiegermutter.
Das ist auch schon ganz schön weit wieder vor.
Ja, Joanna ist nicht da und hin und her.
Oh, es tut mir aber leid, die ist gerade einkaufen.
Aber die Szene in der Irrenanstalt ist ja auch schon so geil gemacht.
Nein.
In der Dean Prophet beweisen soll, dass es seine Frau ist.
Darauf wollte ich jetzt gerade noch. Das ist so super.
Und
sie hat ein Muttermal.
Auf ihrer linken Backe. Oh,
okay. Und dann geht sie hin in die Couch.
Und die hat halt auch die ganze Belegschaft dieser Irrenanstalt schon so tyrannisiert und unter Druck gesetzt, dass es denen eigentlich als Beweis vollkommen genau ausreicht. Man muss aber dazu sagen, Dean Prophet weiß nur, dass sie dieses Muttermal auf ihrer Pobacke hat, weil er sie beim Umziehen ungewollt auf der Yacht, also den Schrank entworfen und eingebaut hat,
gesehen
leider
hatte.
Oder zu seinem Glück gesehen hat.
Im Bikini.
Ja, und da hat er dieses Muttermal gesehen und kann das als Referenz angeben, das ist meine Frau. Und er hat sich aber auch richtig Mühe gemacht, da so einen Lebenslauf für sie zu entwickeln, weil sie horcht ihn ja aus. Wo bin ich geboren? Hier und dort. Wie ist mein Mädchenname? So und so. Wie haben wir geheiratet?
Da und da.
Genau, und wirklich wie Macaulay Culkin und John Candy in Allein mit Onkel Buck. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Er hat alles parat. Also sagt sie, ja gut, dann scheint das tatsächlich mein Leben zu sein.
Warum war ich so spät draußen? Du warst Miesmuscheln tauchen. Er hat seine Frau, seine neu gewonnene Frau eingesackt, fährt in sein trautes Heim, das sie noch nie vorher gesehen hatte. Und naja, was sollen wir sagen? Sie stellt fest, es ist fast wie eine Müllhalde. Es ist alles runtergekommen. Er hat kaum Geld.
Ja,
und zu ihrem Glück oder zu ihrem Pech stellt sie fest, sie hat plötzlich drei Kinder, die halt außer Rand und Band sind, weil die mutterliche Führung fehlt.
Ich wollte es gerade sagen, weil Dean Prophet ist ja alleinerziehender Vater, arbeitstätig, also die Kinder sind zum größten Teil sich selbst überlassen. Deswegen sieht das Haus auch chaotisch aus. Also da ist ja diese Aufräumarbeit, die sie ja dann in dieser Zeitraffer-Sequenz macht.
Super.
Ist richtig cool. Und du merkst allein schon am Soundtrack, es handelt sich um eine reine Komödie, weder um Drama noch um Thriller oder sonst irgendwas. Es ist eine reine Familienkomödie, so wie es damals zum Beispiel Ferien zu dritt war oder auch Ein Ticket für zwei.
Du merkst es im Film sofort an und du weißt, wo du dich drauf einlässt, ja.
Ja, es geht einfach weiter. Joanna, die neue Annie, ja, die
findet sich langsam. Also am Anfang ist sie widerspenstig und verlangt halt immer mehr Beweise. Wie, das kann nicht so sein. Warum, wieso habe ich kein Gedächtnis? Und aber irgendwann, ja, schließt sie damit ab.
Ja, sie fügt sich ihrem Schicksal, akzeptiert die Umstände, in denen sie jetzt lebt, aber sie hat ja noch nicht einmal die Erinnerung zurück, dass sie sagt, okay, ich war mal reich und kann das halt einfach jetzt so. Sie weiß ja noch nicht einmal, wieso sie Französisch spricht. Und Dean Prophet hat sofort Ausreden und Erklärungen parat, wieso, weshalb, die wirklich schlüssig klingen. Ja, und Annie ist halt dann aufgrund dessen auch gewillt, das so zu akzeptieren.
Hinzunehmen, ja.
Womit Dean aber nicht gerechnet hat, ist, dass auch er sich langsam in sie verliebt.
Ja.
In diese Frau, die er sich selbst erfunden hat, die er nie vorher kennengelernt hat, gegen die er sogar einen richtigen Hass, also richtig Abscheu auch hatte.
Ja.
Weil die aber eine wirklich gute Mutter auch abgibt, eine gute Ehefrau.
Gutmütige Frau ist.
Ja, und du siehst, es handelt sich nicht immer nur um deinen Stand, um die Kohle, die auf deinem Bankkonto ist.
Oder was in deinem Herzen ist.
Sondern was, genau, du, besser hätte ich es nicht sagen können, was sich in deinem Herzen befindet und vor allem, wie du dich diesbezüglich auch gibst. Ja. Das macht dich aus.
Stellt sich sofort vor ihre Kinder.
Ja, und ich hatte es
obwohl sie nicht kennt,
und wie ich
sie
hatte in der es Schule vorher,
vorgeladen wird.
Ja, und ich hatte es vorher schon erwähnt, Schlagwort Schule. Denn die Kinder sind wirklich nicht die Besten, das sind so Rabauken. Ja? Wie man bei uns in Bayern sagt, so richtige Lausburm.
Ja.
Das beweisen sie immer wieder zu Hause als auch in der Schule. Die Eltern werden reinzitiert für ein Eltern-Lehrer-Gespräch. Annie ist natürlich die Erste, die da ist. Und ja, sie bemerkt, dass ihre Kinder ja wie so einen Ausschlag auf der Haut haben. Die Lehrerin hat das abgetan, ja, ich dachte, sie wollen mich da auf den Arm nehmen und dann kommt die Standpauke ihres Lebens und Annie gibt ihr ordentlich Zunder.
Super, das ist echt super umgesetzt.
Dean hört sich das alles vorm Klassenzimmer an, weil er schon mitbekommen hat, dass Annie vor ihm da ist und deswegen hat er sich es einfach mal angehört, um einfach mal zu hören, was so abgeht und da wird ihm eigentlich auch wirklich bewusst, hey, die Frau hat was drauf. Wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, wie so eine Bärenmutter springt die vor ihre Kinder, verteidigt sie als auch ihren Ehemann, weil sie sagt...
Aber es sind meine Kinder,
genau.
Es ist mein Saustall, damit habe ich zu kämpfen.
Und es ist auch mein Ehemann.
Ja. Ne? Können schweinisch sein, wie sie wollen, aber damit muss ich leben, nicht sie.
Ganz genau, und da wird ihm so langsam bewusst, das könnte die Frau fürs Leben sein. Womit er wirklich nicht gerechnet hat, ist, dass dieser Snob, der sie hat sitzen lassen, der bekommt von seiner Schwiegermutter so unglaublich übelst Druck, dass sie ihn...
Bei einem Anruf muss man dazu sagen,
genau.
Was sind ja mehrere Anrufe, die man im Film immer mitbekommt, wo sie dann, okay, und beim vorletzten Anruf, wo sie dann sagt, ich schicke dann, ich sag's mal, mein Bodyguard, ich weiß nicht, wie sie es genau sagt, aber ich schicke dann Lorenzo, ich weiß gar nicht, wie er jetzt genau
irgendwie
heißt,
so, ja.
Los und wenn er kommt... Dann gibt's Zunder.
Droht sie ihm nicht auch noch damit, ihm den Geldhahn abzudrehen?
Genau.
Und das ist, glaube ich, für Grant das Allerschlimmste, dass er kein Geld mehr zur Verfügung hat. Geld, mit dem er sich hat alles leisten können. Geld, wo ihm die Weiber zu Füßen gelegen sind.
Ja.
Aus diesem Grund reist er zurück in dieses kleine Küstenstädtchen, um seine Verflossene, die er hat sitzen lassen, zurückzuholen. Und in genau dem Moment, als dann diese riesen Luxuslimousine, diese Stretch-Limo, vor diesem Haus parkt und Annie bemerkt das, wie mit einem Fingerschnipsen kommt ihr alles Gedächtnis zurück. Sie erkennt ihren Grant sofort und da ist auch erst einmal die Enttäuschung so tief, dass eigentlich der Mann, den sie geglaubt hat zu lieben, nämlich Dean, dass der sie über, ich weiß nicht, was für ein Zeitraum das war, also die ganze Zeit über belogen hat.
Ein paar Wochen bestimmt.
Sie, sag ich mal, emotional abhängig gemacht hat von ihm und den Kindern.
Ja.
Und ich glaube, da können wir alle irgendwo so ein bisschen mitfühlen, weil jeder hat doch irgendwo schon eine Beziehung gehabt, in der er mehr gegeben hat, als er eigentlich
wollte
oder müsste.
Ja.
Und da fühlt sich Joanna
ausgenutzt, richtig ausgenutzt vor.
Aber auch zu Recht.
Natürlich.
Aber ganz ehrlich, wie erklärst du das jetzt dieser ehemals verhassten Person, dass du sie eigentlich nur geholt hast, weil der Alte sie hat sitzen lassen und du deine Kosten wieder reingearbeitet haben wolltest, dich jetzt aber in sie verliebt hast. Also ganz ehrlich, das kauft dir doch kein Schwein ab. Und umso bemerkenswerter ist es, um dem Film gleich mal vorweg auch schon den nötigen, wie soll ich sagen, Spoiler zu geben, dass das Gleiche auf Gegenseitigkeit am Ende beruht.
Ja, das ist der Schluss ist echt rührend süß. Es ist halt diese Geschichte, wo sie zu ihrem Geburtstag dann auch, wo er ihr erzählt und dass sie das halt dann sozusagen auch erlebt.
Genau, mit diesem liebenden Paar Katharina und Arturo, die sich ja dann im Meer, sag ich mal,
wenn die Gischt aufblüht, dann lieben sie sich unter Wasser.
Ja, genau. Und ja, das ist wirklich so rührend gemacht. Auf der einen Seite kann man
deswegen sagen. Geben die Schiffe, wenn sie in den Hafen einfahren oder wegfahren, diese zwei piepen, dass dann der Arturo.
Die Signalhorn
ist. Das Signalhorn, dass man weiß, okay, die sind wieder gut angekommen oder man verabschiedet sich.
Genau. Nichtsdestotrotz würde man heutzutage sagen, das ist purer Kitsch.
Aber nicht übertrieben. Es ist halt genau an den richtigen Punkt gesetzt. Das sagen Männer.
Ja, also ich muss schon sagen, es ist schon eine gewisse Form von Kitsch, aber es passt zu dem Film.
Natürlich, es ist nicht, wo du jetzt denkst bei einem Film so, oh nö, oh, zu viel des Guten.
Genau, ist also perfekt. Es ist jetzt nicht so eine Twilight-Saga-Kitsch, wo es wirklich nur noch um, oh, mein Leben war nie was wert, aber jetzt, wo ich dich getroffen habe, ist auch alles andere total belanglos. Nur du. Und genau das ist es eben nicht. Sondern es ist genau die richtige Prise an Kitsch oder
Romantik.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Romantik, die dem Film auch ungemein gut tut.
Die genaue Würze gibt.
Ja, und das findet man heutzutage leider Gottes auch nur noch sehr, sehr wenig.
Zu übertrieben oder es ist zu wenig.
Genau, entweder zu wenig oder viel zu viel von diesem Kitsch.
Ja.
Wobei ich jetzt aber sage, zu wenig Kitsch ist ja nicht einmal verkehrt, aber es wird einfach zu wenig Romantik eingebaut.
Ja.
Da gibt es ja so viele Szenen in diesem Film, wo man sagt, das ist einfach nur herzerwärmend und rührend gemacht. Zum Beispiel auch die Szene, wo sie ihn ermutigt und mit vollen Kräften unterstützt, diesen Minigolfplatz zu errichten.
Ja.
Und da sieht man, was ein Ehepaar oder eine Gemeinschaft aus zwei Menschen schaffen kann, wenn die nur füreinander einstehen und füreinander da sind. Ich meine, da kannst du Berge bewegen,
ja,
oder du kannst nichts schaffen,
ja,
weil jeder gegeneinander arbeitet, kein Verständnis da ist und genau da setzt der Film auch wieder Akzente, wo man sagt, das ist unglaublich, vor allem auch überdacht.
Ja.
Das ist also nichts, wo man einfach mal so raushaut und es ist völlig sinnbefreit. Sondern man hat sich wirklich was gedacht bei diesem Film.
Ja, definitiv.
Aber jetzt genug der Handlung zu Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser, weil wir wollen ja auch für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, einfach nicht zu viel spoilern. Da haben wir ja eigentlich, was das angeht, ohnehin schon zu viel rausgehauen. Was wir aber noch was wir aber auch noch erwähnen könnten, wäre, dass im Jahre 2018 mit dem reinen Overboard ein Remake dieses Films rausgehauen wurde. In den Hauptrollen finden wir eine Anna Faris, die wir hauptsächlich aus den Scary-Movie-Filmen kennen.
Ja.
Und einen Eugenio Derbez, hat mir vorher nichts gesagt, der Kerl. Wenn ich jetzt auch kurz mal auf Wikipedia schaue, ich finde nichts über ihn. Es ist eine, und das muss man dazu sagen, US- und Mexiko-Kooperation. Da gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass es irgendein, allein schon vom Namen her, irgendein südamerikanischer
Schauspieler war, ja.
In weiteren Rollen haben wir zum Beispiel eine Eva Longoria, die meisten aus den Desperate Housewives-Serien kennen.
Ja, spielt auch mit.
Und sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir nichts Sehenswertes an dem Film. Wir werden auf unserem WhatsApp-Kanal, stelle ich auf jeden Fall den Original-Trailer nach Möglichkeit, vorausgesetzt es gibt ihn noch,
ja,
den Original-Trailer zu Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser mit Goldie Hawn und Kurt Russell und direkt danach den Trailer zu der 2018er Variante von Overboard. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, für meine Verhältnisse, ich habe den Trailer zu der 2018er Variante gesehen und nur anhand dieser kurzen Schnipsel ist bei mir schon Interesse 0,0. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich liebe den Kurt Russell Goldie Hawn Film und es ist nichts anderes, als würde man sagen, wir machen einen Remake vom Weißen Hai oder ein Remake von Zurück in die Zukunft.
Er ist einfach sehr plump. Ich habe ihn schon gesehen. Er ist halt sehr plump dargestellt. Ja, es ist, wie wir offline schon gesagt haben, dass die Rollen vertauscht sind, ist nicht schlimm. Aber diese Sketche, die sie da hier versuchen, zünden einfach nicht.
Ja.
Und das ist halt das Schade
an
diesem ganzen Film.
Du hast es also schon erwähnt, es werden in der 2018er Variante werden die Rollen vertauscht. Also, dass die Frau sich den arroganten Snob nach Hause holt, weil der über Bord gefallen ist und sein Gedächtnis verloren hat. Ich meine, damit könnte ich mich noch abfinden. Ist alles kein Problem. Aber, wie du auch erwähnt hast, die Jokes und die Witze, die in dem Film gerissen werden, die wirken wie recycelt und nochmal recycelt und wieder recycelt, wie schon 5000 Mal in zig anderen Filmen schon aufgewärmt
worden sind.
Und es interessiert einfach keinen Menschen. Also wie schon gesagt, mich hat dieser Trailer schon hart getriggert, weswegen ich auch für mich gesagt habe, ich möchte diesen Film schon gar nicht sehen. Vielleicht tue ich ihn mir wirklich mal an.
Also ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Er ist genauso wie der Overboard. Ein Goldfisch fällt ins Wasser, ist Overboard, auch bei Netflix derzeit zu streamen.
Die sind ja, glaube ich, zeitgleich erschienen. Vor einer Woche, weil man hatte, glaube ich, gesagt, man packt den Original Overboard rein und die Neuverfilmung aufgrund dessen genauso. Also da könnt ihr das gerne mal für euch selber abmachen. Ich glaube mal, die etwas jüngere Generation
hat, glaube ich, kein Problem mit der neuen Version, aber es ist einfach diese schauspielerische Nullaussage, wo du einfach sagst so,
ja, und genau das ist es halt eben.
Und diese Liebe zum Detail ist halt im Original zu finden, wo du sagst, ja, so ist eine Beziehung. Und das ist im neuen Remake einfach nicht der Fall.
Ja. Allein schon, weil ich für mich auch eingestehen muss. Ich meine, Anna Faris, wir kennen sie, wie schon gesagt, aus den Scary-Movie-Filmen, aus reiner Slapstick, teilweise sogar Fäkalhumor.
Ja, das ist sie da hier überhaupt nicht. So kann man sie gar nicht, aber diese naive Mutti, die halt alleinerziehend ist und...
Ja, sie hat halt einfach schon, sag ich mal, ihren Schlag als Sketch-Bombe weg. Sie hat ja zum Teil auch in, wie heißt der Film, Smiley Faces, diese Hardcore-Kifferin gespielt. Was das anbelangt, hat sie im Endeffekt mit Hot Chick verrückte Hühner. Da war sie aber auch eine flippige Teenager-Maus. Mein Lost in Translation mit Scarlett Johansson und Bill Murray. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist sie aus meiner Sicht raus untergegangen. Eine gute Rolle, was für ihre Verhältnisse aber auch zu befremdlich war, in Brokeback Mountain. Da war sie dann nämlich ja die Ehefrau von Jack Gyllenhaal.
Ja.
Richtig geil war Wild Xmas. Der andere, in Anführungsstrichen, deutsche Titel ist Just Friends, No Sex.
Ja.
Mit Ryan Reynolds und Amy Smart. Aber auch dort war sie eine extrem ausgeflippte. Ne? Und deswegen, dann kommt sie jetzt plötzlich mit einer Rolle, in der sie wirklich so eigentlich eine alleinerziehende Mutter spielt, was ja schon eine gewisse Tragik mit sich bringt.
Ja.
Und das kaufst du ihr allein schon so nicht ab.
Nein.
Da wäre es vielleicht sogar besser gewesen, hier die Originalausgangsposition zu belassen, dass man sagt, die Frau fällt ins Wasser. Da hätte sie ja dann die Ausgeflippte spielen können. Er wäre, sag ich mal, wirklich der gewesen, der auch wieder um sein Geld betrogen wird. Ich meine, sie kann es spielen. Erst einmal so die Neureiche, vielleicht auch ein bisschen Flippige, die dann über Wasser oder über Bord fällt, ins Wasser, ihr Gedächtnis verliert und dann einfach sich neu erfindet, indem sie auch wirklich da wieder eine ausgeflippte oder ja, eine etwas flippigere Variante spielt. Ich glaube, das hätte dem Film mehr gut getan oder besser getan, als sie da wirklich so eine ernste oder ja, ich will nicht sagen, eine ernste Rolle in der Komödie ist schon ein Widerspruch in sich, aber da wirklich so ein bisschen, ja, Tragik zu spielen. Ja, Leute, wie schon gesagt, ihr könnt euch den Film gerne auf Netflix anschauen, beide Filme sogar. Würde mich brennend interessieren, welcher Film von den beiden euch besser gefällt.
Habt ihr den schon gesehen?
Genau, das 1987er Original oder die 2018er Neuinterpretation. Wie schon gesagt, auf WhatsApp sind wir unter die Movie Buddies zu finden, auf Instagram oder über Spotify könnt ihr mal uns auch mit Kommentaren bombardieren. Nur leider Gottes bei Apple Podcasts und Amazon Music leider nichts, weil die keine Kommentarfunktion haben. Aber wir sind über jeden Kommentar sind wir froh und dankbar, der uns weiterhelfen könnte. Und da könntet ihr uns auch gleich weiterhelfen, indem ihr uns vielleicht auch einen neuen Podcast-Vorschlag bringen könntet, weil wir fühlen uns da so ein bisschen wie die liebe Mutti, die am Nachmittag schon fragt, was soll ich am Abend kochen? Und dann nur zu hören bekommt, ist mir egal oder ich weiß nicht. Und trotzdem sehr ratlos dasteht. Wie schon gesagt, unterstützt uns.
Oder vielleicht habt ihr einen Wunsch, der euch mal vielleicht einen Film, den ihr noch nie gesehen habt, oder habt ihr den schon gesehen? Bitte macht den nochmal. Vielleicht ist es meine Zeit nicht wert, den zu sehen. Oder ist es die Zeit zu sehen? Würde uns interessieren.
Genau. Aber bis dahin haben wir wieder eine ganze Woche Zeit.
Freut euch auf die neue Folge.
Bis dahin.
Bleibt gesund. Servus.
Ciao.